Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen. Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Welcome back zu Kein Erfolg ist eine Absicht. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast zu deinem Podcast rund ums Marketing und Unternehmertum. Mit mir, Markus Mensch, dein Marketing-Experten, und ich habe heute einen ganz besonderen Gast zu mir, nämlich den Matthew Mockridge, der unter anderem auch beim Excellence Weekend 2024 dabei ist. Aber er wird einfach mal selbst erzählen, wer er ist und was er macht. Willkommen und schön, dass du mit dabei bist, Matthew.
Danke sehr. Danke, Markus. Freue mich, dabei zu sein. Freue mich auch beim Excellence Weekend dabei zu sein. Und vielleicht die Kurzversion zu meiner Geschichte für alle Zuhörenden jetzt, ist eigentlich eine klassische Gründergeschichte. Also ich bin mit 20, wo habe ich das erste Mal angefangen, an meinen eigenen Geschäftsideen zu arbeiten, meine eigenen Geschäftsideen zu verwirklichen. Und damals mit meinen drei besten Freunden wollten wir eigentlich ein Softwareunternehmen entwickeln. Und konnten aber die Entwickler nicht bezahlen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir tun, um schnell Cashflow zu generieren, um unsere Entwickler zu bezahlen, um eben unsere Software-Idee voranzutreiben, und haben dann eine Veranstaltung ins Leben gerufen. Diese Veranstaltung nannte sich damals Neon Splash Paint Party. So haben wir die genannt. Und da ging es darum, alle kommen in weiß und alle beschmeißen sich mit so einer fluoreszierenden Neonfarbe, also tatsächlich eine Nassfarbe. Es gab damals auch Veranstaltungen, die waren ähnlich. Da ging es so mit, das war so nach dem indischen Holi-Konzept mit Pulver, aber in unserer Veranstaltung war es wirklich ja so Farbe, die so eine Konsistenz hat, so wie Bodylotion oder so wie so Fingerfarbe, also wirklich nasse Neonfarbe, die dann auch so eine fluoreszierende Wirkung hatte. Das heißt, die dann im Club, wo Schwarzlicht war, dann auch wirklich so geleuchtet hat. Und das ist uns schneller um die Ohren geflogen, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Da waren wir innerhalb von 24 Monaten nach der Gründung waren wir in über 60 Standorten europaweit. Wir hatten inzwischen dann sind aus kleinen so Hinterhofclubs mit 200 Leuten sind große Messehallen, Arenen geworden. Wir waren in Holland, Belgien und vielen anderen europäischen Städten auf Tour und haben ja dieses Veranstaltungskonzept wirklich zu so einer Art Mischung aus Blue Man Group, Cirque du Soleil und einem Elektro-Rave-Konzert irgendwie entwickelt und skaliert. Das klingt wie so ein Startup-Märchen, war natürlich durchzogen von extrem heftigen Niederlagen, von Momenten der Verzweiflung, wo wir immer wieder dachten, alles verloren zu haben, uns aber dann irgendwie aber wieder aufgerappelt haben und aus unseren Fehlern gelernt haben. Und schlussendlich dann, und das war 2015, haben wir dann die Marke abgegeben an eine belgische Konzertagentur. Und das war der Moment, wo ich mich dann eigentlich nochmal ganz neu gesammelt habe und mich hingesetzt habe und ein Buch geschrieben habe über diese Geschichte, über das, was funktioniert hat, das, was nicht funktioniert hat, das, was in meiner Innenwelt passiert ist während dieser Reise und auch in meiner Außenwelt passiert ist in dieser Reise. Und dieses Buch damals, 2016, im Gabal Verlag, das erschien, Dein nächstes großes Ding hieß das, das war eigentlich mein Intro in die Welt des Autorentums, aber dann auch der Vortragsrednerei und des Keynote-Speakings. Und so sind wir ja auch jetzt verbunden, weil ich beim Excellence Weekend in Regensburg dabei bin als Keynote-Speaker und dadurch ja auch jetzt hier in dem Podcast dabei bin. Und ja, das ist so die Kurzversion der letzten, also Anfang 20 habe ich angefangen, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Dezember 2023 bin ich 37, also fast 20 Jahre, Wahnsinn, ja, die mich hier jetzt hergeführt haben.
War das damals schon der Plan, als du gesagt hast, ich schreibe jetzt dieses Buch, weil ich möchte die nächsten Schritte gehen?
Das ist eine gute Frage. Ja und nein. Also zum einen war mir damals schon klar, und das war eigentlich auch einer der wichtigen Fragen, die wir uns gestellt haben, noch einen Schritt zurück bei der Entwicklung dieser Veranstaltung. Und zwar, wenn man sich auf der Seite der Mehrheit befindet, dann ist es immer ein guter Moment, kurz anzuhalten, zu reflektieren und sich zu überlegen, was man eigentlich anders machen will. Das ist, glaube ich, ganz grob übersetzt von Mark Twains, ein Mark Twain-Zitat. Und wir hätten damals natürlich auch eine der vielen anderen Veranstaltungen machen können, die damals alle gemacht haben, ne? Best of R&B und Hip-Hop oder die 90er-Party, die damals viele gemacht haben. Also es gab so Best Practices im Veranstaltungsbereich, die gut funktioniert haben, aber wir haben uns halt bewusst für was ganz anderes entschieden, was noch nie jemand anderes gesehen hat. Und das war einer der wichtigen Erfolgsfaktoren für diese Veranstaltung. Und so ging es mir damals auch, als die Veranstaltungsgeschichte zu Ende ging, habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, machst du jetzt die nächste Veranstaltung? Und da gab es tatsächlich Anbahnungen, ne? Wir haben damals, wo es diesen so Tough Mudder Hindernislauf, wo es diese Welle gab, da haben wir auch was versucht. Dann hatten wir auch wir hatten die größte Wasserrutsche Europas, die wir dann in großen Städten auch platziert haben. Also das heißt, es gab die Tendenz zu sagen, okay, versuchen wir jetzt einfach diese Erfolgsgeschichte immer wieder zu replizieren. Und weil mir relativ schnell klar wurde, dass ich eine neue Herausforderung haben will, dass ich etwas machen will, was mich nervös macht, was mir Angst macht, wo ich nochmal Schüler bin, wo ich nochmal neu lernen darf, wurde für mich klar, okay, ich setze mich hin und fange wirklich nochmal bei Null an als Autor. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, das Längste, was ich geschrieben habe, war vielleicht die Bachelorarbeit irgendwie. Und da war dann wirklich diese Verletzlichkeit, diese Neuartigkeit, diese Angst zu sagen, okay, ich schreibe und ich glaube auch an mich als Autor. Also ich werde jetzt nicht versuchen zu schreiben wie jemand anders, sondern ich schreibe, wie ich halt schreibe. Und dieser Prozess war magisch. Und dann auch zu sagen, okay, ich habe so viel gesehen, so viel gemacht in diesen letzten Jahren als Gründer, in diesen letzten Jahren auf Tour, in diesen letzten Jahren in irgendwelchen großen Arenen, in allen möglichen Städten. Aber ich spüre eine richtig so körperlich spürbare Angst bei dem Gedanken, vor Menschen zu treten und auf der Bühne zu sprechen. Also lass mich genau das machen. Und da sind vielleicht für alle, die jetzt hier zuhören, sind da vielleicht ein paar Codes drin, nämlich hinter deiner Angst steckt oft der Mount Everest, den wir alle in uns tragen. Jeder einen ganz einzigartigen, aber von dem wir alle wissen, dass wir ihn erklimmen wollen und dass wir ihn auch erklimmen können. Aber oft ist eben dieser erste Schritt ist hinter der größten Angst versteckt. Deswegen ist oft dieser erste Schritt auch der allerschwerste Schritt. Also wenn ich an meine ersten Vorträge zurückdenke, denke ich zurück an Situationen so im Backstage-Bereich mit unfassbarer Nervosität. Also jeder, der mich irgendwie vielleicht heute auf der Bühne sieht, denkt, das ist mir vielleicht zugeflogen oder denkt, ich hätte keine Angst gehabt oder denkt, ich bin irgendwie anders als jeder andere, der vorm Sprechen auf der Bühne Nervosität spürt oder Angst hat. Und das bin ich nicht und das ist meistens so. Also da sind wir alle verbunden im gleichen Herz, alle verbunden in der gleichen Verletzlichkeit, alle verbunden in der Angst vor all dem, was neu ist. Aber oft ist all das, was neu ist, all das, was Angst macht, etwas, wo wirklich große Chance, große Opportunität, großes Wachstum kommt und an die Tür klopft und sagt, hey, lass mich dich an der Hand nehmen und ich zeig dir was, was du dir noch gar nicht vorstellen kannst.
Sehr cool, ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, hab ein Buch geschrieben und dann bist du ja immer mehr auf die Bühne. Wie hast du dich selbst vermarktet damals? Also ich meine, viele draußen sagen, okay, so Speaker werden ist vielleicht auch ein Traum. Ist oft ja schwerer auch, als man denkt. Wie war das für dich? Wie waren deine ersten Versuche? Wie bist du auf die ersten Bühnen gekommen? Wie hast du dich selbst dann auch vermarktet?
Das ist eine gute Frage. Und die kurze und auch nicht so, ja, vielleicht jetzt nicht so Ich habe jetzt nicht so den taktischen, technischen Growth-Strategie, die ich jetzt nennen kann, wie man das irgendwie in Anführungszeichen leicht und schnell machen kann, sondern es gibt, oder ich kann nur von dem Weg sprechen, den ich gewählt habe. Und das war der Weg, der einfach Mühe und Durchhaltevermögen gekostet hat. Also ich habe wirklich mich hingesetzt und über ein Jahr lang an diesem ersten Buch geschrieben. Und mir war klar, dass dieser Prozess und die Mühe, die es kostet, dieses Projekt zu Ende, also zu starten, bei einem Verlag zu platzieren und zu Ende zu bringen, dass allein das mich so in die 1% derjenigen Kolleginnen und Kollegen platzieren wird, die eben auch die Muße haben, die Mühe aufbringen, das Durchhaltevermögen aufbringen, sowas zu tun. Also das heißt, wenn du etwas haben willst, was wenige haben, wie vielleicht, du nanntest eben den Traum, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen. Wenn du etwas haben willst, was wenige haben, dann musst du bereit sein, etwas zu tun, was wenige tun. Und das ist oft, ja, zum Beispiel ein Jahr lang jeden Tag an so einem Projekt zu schreiben und mit voller Hingabe an so einem Projekt zu schreiben. Also es nicht so hinzurotzen, sondern wirklich zu sagen, jedes Wort ist Poesie. So, ich fasse jeden Satz hier 5-mal an, bis er mir wirklich gefällt. Und bis am Ende wirklich ein Buch da ist, auf das ich stolz bin, was ich wirklich selbst gerne lesen würde. Das ist der eine Teil. Also Durchhaltevermögen und Fleiß gibt's nicht, gibt nichts, was weniger unglamourös klingt, aber was ja, was der Wahrheit dann einfach mehr entspricht. Durchhaltevermögen, Fleiß. Und das andere ist, Content is King, würde ich sagen. Also Inhalt ist König. Und damit meine ich nicht, und das ist nämlich oft ein Missverständnis, was ich sehe, was eine ähnliche Richtung versucht einzuschlagen, was aber fast immer das Gegenteil produziert, nämlich viel Content is King, denken oft viele. Und das sind dann so diese Methoden, die man oft sieht, wo Menschen so dreimal am Tag irgendwas posten und einfach versuchen, möglichst viel Quantität zu schaffen. Und Quantität, der Algorithmus in Social Media mag Quantität, ja, auf jeden Fall. Aber der User, die Userin, der sich mit dieser Geschichte, mit diesem Menschen, mit diesem Inhalt verbinden soll, mag oft keine Quantität. Also, und da kann jeder einfach mal in sich hineinfühlen. So, was sind eigentlich, oder wer sind eigentlich die Menschen? Und was sind die Geschichten, denen man gerne selber folgt? So, und das ist zumindest in meinem Fall, das ist jetzt für jeden anders, als jeder andere Präferenzen, aber das ist meistens nicht der oder diejenige, die jeden Tag 5-mal einfach irgendwas postet oder einem präsentiert, sondern es ist für mich in meinem Fall, weiß nicht, es ist das eine Buch, wo ich sage, oh mein Gott, als ich dieses Buch gelesen habe, so hat sich mein Leben verändert, da hat sich mein ganzes Mindset geschiftet, da habe ich wirklich, da konnte ich plötzlich um die Ecke gucken, so. Diese Autoren oder Autorinnen von solchen Büchern müssen für mich in meiner Welt nicht 10-mal am Tag irgendwas posten. Die mussten nur dieses Buch schreiben oder sie mussten nur, in Anführungszeichen, nur diese eine Perspektive mir schenken und die sind für immer in meinem Herzen. So, und also das heißt, was ich eigentlich sagen will, ist Qualität über Quantität und die Qualität dieses Contents ist der King. Und für mich war das damals sehr früh im Podcast, in der Podcast-Bewegung in Deutschland, 2015. Da war Podcast noch so wilder Westen, habe ich entschieden, einen Podcast zu machen, weil ich selber gerne Podcasts gehört habe, aber am deutschen Markt mir die Inhalte, die ich gerne hätte hören wollen, gefehlt haben. Habe ich gesagt, okay, ich kreiere eigentlich einfach den Podcast, den ich in Deutschland gerne hören würde, selbst. Und das ist oft eine ganz gute intuitive Strategie für neue Vorhaben. Weil dann gibt es schon einen, zumindest einen garantierten Hörer, eine garantierte Hörerin, nämlich man selbst, so einen garantierten Fan. Und aus dem Gefühl heraus kreiert man dann oft einfach authentische, schöne Inhalte, die einem selbst gut gefallen werden. Und damit wird man eigentlich ein Magnet für die Art Community, die auf der gleichen Wellenlänge ist wie man selbst. Und so habe ich damals, hieß Smart Entrepreneur Radio, da ging es einfach nur um Unternehmertum. Ich habe Unternehmer, Unternehmerinnen interviewt zu ihrer Geschichte, zu ihrem Weg, zu ihren Best Practices, habe dabei selbst wahnsinnig viel gelernt und habe eine Community um diesen Podcast, um diese Philosophie, um diesen Gründergeist herum, aber auch um dieses Gefühl herum, der ewige Student zu sein, der ewige Lehrling zu sein, der immer Neues lernen will und der die Demut hat, auch um Hilfe zu fragen. Und so hat sich um diesen Content herum, um diese Philosophie herum eine Community gebildet und die war eigentlich, das war eigentlich die, ja, die Rampe für meinen Start in die Welt des Autorentums, in die Welt als Speaker, in die Welt als Inhaltsersteller. Ja, war eigentlich dieses Gefühl von, lass mich was kreieren, was ich eigentlich selber gerne hören würde und in der Welt sehen würde.
Das klingt sehr schön, weil am Ende des Tages hast du recht, dass die Quantität nicht die Lösung ist. Klar, am Anfang wird der Algorithmus das alles noch bevorzugen, aber langfristig erkennt natürlich auch der Algorithmus, dass das der Community nicht interessiert und dann landest du doch wieder da, wo du nicht landen willst. Jetzt Thema Algorithmus. Was waren damals auch die Social Media Plattformen, die du damals genutzt hast und welche nutzt du heute noch, beziehungsweise von welchen hast du dich getrennt?
Ja, schöne Frage und vielleicht noch einen Sprung zurück eben zu dieser Quantität. Nicht nur ist es dann so, dass der Algorithmus versteht, hey, das ist einfach nur das ist einfach nur viel Trash, der niemanden wirklich interessiert, wo es keine Interaktion gibt, sondern vor allem verbiegt man sich auch selber so stark und lastet sich selber so viel auf in einem Redaktionsplan, der, keine Ahnung, 3 oder 5 oder wie viel Posts auch immer pro Tag oder wie viele Videos auch immer irgendwie umfasst und beinhaltet, dass man selber anfängt, sich selbst zu schleppen. Und wenn man anfängt, sich selbst zu schleppen und sich so eigentlich seine Freiheit, die man als Inhaltsersteller hat, dann doch zu so einer Sklaverei macht, wo man sich selbst versklavt in diesem Posting-Stress und in diesem Redaktionsplan, das kann man auch einfach nicht lange durchhalten. Und das sind dann viele der wundervollen Inhaltsersteller, die man sieht, die dann irgendwie 2 Jahre Vollgas geben und dann aber das ja einfach ausbrennen und das einfach nicht, das nicht sustainable ist, das nicht langfristig tragbar ist. Das heißt, dieses Game ist ein Marathon und kein Sprint. Und es darf eine Art und Weise sein, wie man diesen Marathon läuft, wo man wirklich weiß, so, hey, okay, das ist ein Tempo, wo mich vielleicht auch rechts und links andere überholen werden, aber dieses Tempo kann ich die nächsten 20 Jahre so entspannt weiterlaufen und es passt in meinen Lifestyle. Dieser Lifestyle ist für jeden anders und dieser Lifestyle ist für mich auch heute anders mit einer 4-jährigen Tochter, als er für mich war mit Anfang 20. Also das heißt, das ist auch etwas, was sich immer verändern wird, aber immer wieder in Reflexion zu sein über die Art und Weise, wie man diesen Weg eigentlich gehen will, wenn man ihn eben selber bestimmen kann, selber wählen kann, selber definieren kann. Okay, dann fragtest du nach den Plattformen damals.
Genau.
Ich war damals auf den gängigen Plattformen. Also ich war nie jemand, der so überall war. Ich war damals auf Facebook, ich war auf Instagram und ich hatte meinen Podcast. Und Instagram ist relativ schnell rausgeflogen, weil ich gemerkt habe, das ist für mich einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Es bringt mich in eine komische Gefühlswelt. Immer also dieses Gefühl zu haben, so, hey, was kann ich jetzt fotografieren von mir oder filmen von mir aus meiner Welt, was irgendwie etwas darstellt oder irgendwie, ja, in irgendeiner Art und Weise wirkt. Diese Perspektive hat meiner Seele irgendwie nicht gut getan. Also bin ich relativ schnell raus bei Instagram. Oder hatte eine ganze Zeit lang einfach ein Instagram-Profil mit keinen Posts, also komplett ohne Posts. Einfach nur mit meiner Website und war ja aber dann relativ schnell bei Instagram komplett raus. Mein Facebook-Profil gibt's glaube ich heute noch, aber da war ich glaube ich das letzte Mal vor 5 Jahren irgendwie online. Das heißt, das benutze ich, habe ich damals nicht viel benutzt. Ich hatte so ein Tool, ich weiß gar nicht mehr welches Tool es war, aber da können wir auch gleich noch eingehen auf so clevere Tools. Einfach, ich hatte glaube ich ein Tool, was wenn ich eine Podcast-Folge veröffentlicht hat dieses Tool sich die Podcast-Folge den Link gezogen und das automatisch auf meinem Facebook-Profil auch veröffentlicht, so als automatisierten Post. Genau, das hatte ich damals benutzt, auch für meinen Blog. Und das war eigentlich alles. Also das waren dann, und irgendwann war es wirklich nur noch der, in Anführungszeichen, nur noch der Podcast. Auch eine ganze Zeit lang Audio only, also kein Video dazu, auch meine ganzen Interviews auch ohne Video, weil ich immer finde, und so führen wir dieses Interview hier auch gerade, das Gespräch, was ist wie ein Telefonat mit einem Freund, also nur Audio, da geht's oft noch mal eine Etage tiefer, da ist man ein bisschen beruhigter, da gibt's nicht so diese Gedanken, die man so im Hinterkopf hat, wie, oh, was ist jetzt mit dem Licht und was habe ich jetzt eigentlich gerade an und all diese Sachen, die so Video mit sich bringt. Also auch das eine eine kalkulierte Entscheidung, wo ich einfach meiner Gefühlswelt gefolgt bin, von was fühlt sich eigentlich gut an für mich, und dann lasse ich mich einfach genau so machen.
Wie wichtig glaubst du, ist es heute überhaupt, Social Media zu nutzen in der Vermarktung? Geht es überhaupt noch ohne? Also du bist ein total toller Beweis, dass man sagt, okay, weniger ist mehr, und hat bei dir ja super funktioniert. Glaubst du, dass es jetzt heute immer noch so ist?
Ja, ich habe zwei Antworten dazu. Die eine ist, bei mir war auch nicht immer weniger mehr. Also ich hatte auch die Zeiten, wo ich sehr viel gemacht habe, wo ich sehr schnell unterwegs war. Das heißt, ich kann mich nicht komplett davon freisprechen, das nicht auch, also diese Welle nicht auch mal mit gesurft zu sein. Und auch und deswegen auch hab ich spüren dürfen, was das eigentlich mit dem Wesen, mit der Gefühlswelt macht, dieses Tempo zu gehen. Also das heißt, Schnelligkeit war auch mal ein Teil von meiner Reise und war sicherlich auch ein Teil von meinem Fortkommen in dieser Welt. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall ohne. Es geht auf jeden Fall ohne. Und der Schlüssel ist für mein Gefühl der Mut, es anders zu machen, und der Mut, authentisch zu bleiben. Also der Mut zu sagen, hey, selbst wenn nur ein YouTube-Video von mir online ist, dann ist das so, oder dann darf das so authentisch sein. Es darf so mich in meinem Wesen, in meiner Essenz zeigen, dass ich darauf vertraue, dass es die richtigen Menschen finden wird und dass die richtigen Menschen berührt sein werden. Und selbst wenn meine Community dann kleiner ist, als wenn ich 500 YouTube-Videos hätte, sind es die Menschen, die interessiert sind an mir. Die nicht interessiert sind an mir, der meinem Redaktionsplan folgt, sondern die interessiert sind an mir in meiner Wahrhaftigkeit. Und das sind die, die ich haben will. So alle anderen sind vielleicht eh nicht so interessant. Die will ich eh nicht um mein Feuer herum haben. Ich will die wenigen Wahrhaftigen haben, die an mir in meiner Echtheit interessiert sind. Und es gibt einen sehr schönen Artikel von Kevin Kelly, der nennt sich 1000 True Fans, 1000 echte Fans. Und das ist einfach nur für jeden, der jetzt hier zuhört, der sich denkt, ah, das resoniert irgendwie mit mir, das fühlt sich gut an, aber kann ich dann noch ein gesundes, funktionierendes Business für mich aufbauen, um mich zu supporten, um vielleicht meine Familie zu ernähren, um ein Leben zu gestalten mit auf meiner Mission, mit diesem Weg. Und da würde ich, wie gesagt, jedem diesen Artikel, diesen kleinen Blogpost ans Herz legen. Vielleicht kannst du ihn in die Shownotes tun, Markus. 1000 True Fans von Kevin Kelly. Einfach nur die Idee, hey, wenn du 1000 Menschen hast, die wirklich fühlen, was du machst, die wirklich klicken mit dir und deiner Mission und auf deinem Weg, egal was das ist, das kann wirklich alles sein. Aber jeder, der jetzt hier zuhört, verkörpert etwas, kann etwas, steht für etwas ganz Einzigartiges, und das kann alles sein. Und wenn man mit diesem Wissen, mit dieser geheimen Zutat, die jeden Einzelnen von uns individuell ausmacht, wenn man damit rausgeht und authentisch dabei bleibt und 1000 Menschen findet, die das feiern, und jeder dieser 1000 Menschen im Jahr vielleicht 100 Euro ausgibt für dich und für das, was du anzubieten hast, ob das physische Produkte sind, digitale Produkte sind, Coachings sind, vollkommen egal, was das ist. Aber dann hast du ein sechsstelliges, sehr gesundes, überschaubares Business, was dir auch noch gut tut und was nah ist an deinem Herz. Und das ist für mich ein echter Sieg, ein echter Win.
Ja, dieser Inner Circle tatsächlich, der wird immer wieder vergessen, dass der am Ende des Tages auch der Multiplikator ist, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, 100.000 Fans hast, die sind so schnell gekommen, wie sie auch wieder weg sind, weil die ja jeden Tag der neuen Welle folgen. Ja. Und wenn du nicht dabei bist, dann sind sie weg. Das ist so richtig. Gibt es neben Podcast noch eine andere Plattform, wo du sagst, das hat so auch ein bisschen mit deinem Leben verändert?
Für mich als Inhaltsersteller oder als Konsument?
Sowohl als auch. Es darf positiv oder auch negativ sein, natürlich.
Ich habe beispielsweise kein WhatsApp, schon lange nicht mehr. Ich glaube, seit inzwischen wahrscheinlich so 6 Jahren oder sowas. Und das hatte damit zu tun, dass ich dann plötzlich in allen möglichen Gruppen drin war und einfach so gemerkt habe, wow, diese Plattform auf meinem Phone, diese App auf meinem Phone kostet Zeit, kostet kreative Bandbreite, zieht mich immer wieder raus aus diesen Fenstern von wirklicher fokussierter Arbeit, aus den Fenstern von wirklicher menschlicher Verbundenheit, wo ich in einem schönen Gespräch bin oder aus Momenten von Verbundenheit mit der Natur, wo ich auf einem Spaziergang bin oder und klar kann man immer irgendwie einen Flugmodus anmachen oder solche Dinge, aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, so wow, okay, WhatsApp ist echt ein ja etwas, was mir wirklich Energie zieht auf allen möglichen Leveln und habe dann mein WhatsApp gelöscht. Das war eine starke Entscheidung. Ich habe seit, glaube ich, über 10 Jahren oder länger sogar noch keinen Fernseher. Also das heißt, ich ja, schaue eigentlich gar keinen Fernsehen. Ich lese keine Nachrichten. Also das heißt, du könntest mich so Weltpolitik auf dem Standard von einem Fünftklässler fragen, könnte ich nicht beantworten. Aber das sind alles so kleine, sehr bewusste Entscheidungen. Immer so, wo ich immer so der Kompassnadel gefolgt habe von, hey, Moment mal, hier fühle ich gerade echt so eine, hier fühle ich so eine Verzerrung, hier fühle ich so ein Störgeräusch in meiner Welt, die ich so wahrnehme. Lass mich das mal anschauen und lass mich das gegebenenfalls rausnehmen. Also das heißt, es gab viele Plattformen oder viele Dinge, die rausgeflogen sind. Eigentlich wenige, die dazugekommen sind. Ich würde sagen, was immer da geblieben ist, ist die Liebe zum Buch, wirklich auch zum physischen Buch. Also Kindle habe ich auch probiert, das war dann nicht so meins. Also ich lese gerne nach wie vor ja, haptische Bücher, die ich echt in der Hand habe, wo ich Eselsohren reinmache, wo ich Dinge unterstreiche, wo ich Notizen reinschreibe. Das liebe ich und die lese ich auch nicht. Für jeden, der jetzt so denkt, oh Gott, ich will das vielleicht auch mal, habe das vielleicht auch mal versucht, aber ich bin immer so schwer, ein Buch zu Ende zu lesen. Die lese ich nicht immer von Anfang bis Ende durch. So, wenn sie mich packen, mache ich das schon, aber ich lese die manchmal auch so wie ein Kochbuch und springe hier rein und springe da rein und lese da mal 2 Seiten. Manchmal gibt es ja auch so diesen Moment, wo man das Buch zu irgendeiner Seite aufmacht und die ist gerade einfach voll wertvoll und wichtig für das, was man gerade erfährt im Leben. Also tatsächlich physische Bücher sind gekommen und auch noch da und das bleiben sie auch sicherlich noch. Und ansonsten auch, dass die Liebe für ein wirklich verbindendes Gespräch. Und das muss nicht immer ein gutes Gespräch sein, muss nicht immer so ein friedvolles Gespräch sein, aber für ein Gespräch, wo man sich öffnet, wo man manchmal auch Dinge sagen muss, die nicht so leicht sind, wo die Stimme zittert, aber man trotzdem weiß, dass es wichtig und wertvoll ist, was man sagt. Also verbindende, verletzliche, offene Gespräche sind auch ein Medium, wenn man es so nennen kann, was ich sehr gern habe.
Sehr cool. Wenn du jetzt heute junge Unternehmer kennenlernst, welchen Ratschlag würdest du ihnen geben? Was für ein Learning würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Das ist eine starke Frage, auf die es so viele Antworten gibt. Also, was mir sofort reinkommt, ist die Demut, einfach viele neue Dinge und die Offenheit, auch viele neue Dinge zu lernen. Also wirklich sich eigentlich das ist so die Brille, ne? Man zieht sich so eine Brille auf, am besten ganz zu Anfang, wo schon klar ist, so hey, dieser Weg als Unternehmer, als Unternehmerin ist ein harter Weg und ist ein Weg, wo ich, und das klingt jetzt hart, aber ich sag's trotzdem, wo ich auf jeden Fall garantiert immer wieder richtig aufs Maul kriegen werde. So, das ist der Weg, das ist das Game, weil ich habe, also deswegen ist da dieser, das ist so der Ratschlag, das zu wissen, ist eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, weil zu wissen, okay, ich starte auf diesem Weg und ich werde halt richtig kassieren, so ich werde richtig aufs Maul kriegen, immer wieder, aber zu wissen, dass das der Fall ist, macht es auch normal, weil sonst startet man als junger Mensch und so ging es mir auch und jeder Fehltritt, jeder Rückschlag, jeder Misserfolg, und das ist die Natur der Sache, eigentlich mehr Misserfolge als Erfolge zu erleben, ist dann immer so, dass die Bestätigung der limitierenden Stimme, die wir alle hören von und die wir alle in uns haben von, ah, das kannst du doch nicht und du bist doch nicht gut genug und du bist doch nicht weit genug und du weißt noch nicht genug und alle anderen sind besser und die Idee ist nicht gut genug, so den Self-Talk hat jeder. Aber derjenige, der schon von Anfang an weiß, okay, ich gehe auf den Weg, wo ich viel aufs Maul kriegen werde, es geht einfach nur darum, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu wissen, so ja klar, ich habe aufs Maul gekriegt, aber ich bin ja auch auf dem Weg als Unternehmer, das ist ja ganz normal. So jedes Mal, wo ich wieder aufstehe, habe ich was gelernt, habe ich eine neue Erkenntnis. Jeder Rückschlag war eigentlich ein super starkes Learning, eine super starke Erkenntnis im Gewand von, okay, ich habe wieder verkackt irgendwie. Aber das zu wissen, gibt uns die Kraft, gibt uns die Perspektive, einmal öfter aufzustehen, ein Jahr länger dabei zu bleiben als jemand anders. Und oft ist das Jahr. wo sich dann was shiftet, wo man dann irgendwie was erkennt, was ändert und dann fängt es an, gut zu funktionieren. Aber in dieses neue Geschäftsjahr oder zu diesem Moment kommen wir nur, wenn wir eben immer wieder aufstehen. Und das klingt so banal, aber das ist es tatsächlich. Also jedes Jahr, wo man irgendwie den Kopf über Wasser halten kann, in diesem Sturm des Unternehmertums, wo man eben nicht untergeht, ist ein Jahr, was uns näher an den großen Erfolg bringt. Und so ist, wäre mein Ratschlag, und das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber mein Ratschlag wäre, nimm diese Rückschläge, diese Fehltritte, nimm sie alle an wie, ja, kleine Engel, die kommen und dir so in die Seele sprechen und sagen, ah, aber guck dir das nochmal an und guck dir hier nochmal und überleg dir das nochmal neu und schau dir das nochmal an und um dann irgendwann daran zu kommen, wo man hin will. Einfach nur, weil man einmal öfter aufgestanden ist als jeder andere, weil man ein Jahr länger dabei geblieben ist als jeder andere und weil man, und das wäre auch noch so der zweite Ratschlag, weil man es klein gehalten hat von Anfang an. Also schlank zu bleiben, so lange wie es geht, schlank zu bleiben. Viele haben immer so dieses Missverständnis, gerade am Anfang, dass Unternehmertum bedeutet, okay, jetzt bin ich Unternehmer, jetzt brauche ich mein großes Büro und jetzt brauche ich meine Mitarbeiter, jetzt brauche ich meinen Firmenwagen, jetzt brauche ich ein Toolbelt, also alle möglichen Online-Tools, die, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat zusammen kosten und noch eine E-Mail-Marketing-Plattform, die 700 Euro im Monat kostet, so all diese Sachen. Und weil es die Natur der Sache ist, dass das Flugzeug einen Moment braucht, bis es abhebt, so bis wirklich Umsätze da sind, bis ein bisschen Gewinn auch da ist, ist dieses Missverständnis oft einfach dieser trügerische Wunsch, es in Anführungszeichen richtig zu machen als Unternehmer, als Unternehmerin, aber dann ist die Startbahn so kurz, weil die Kosten so hoch sind, dass man es gar nicht erst schafft zum Abheben, sondern dass man dann irgendwie nach 12 Monaten wieder dicht machen muss, weil man einfach zu viel laufende Kosten hat. Das heißt, bleib so lange wie möglich schlank, sei so lange wie möglich auf die Gefahr hin, dass du denkst, ich kann doch nicht mit einem Kleinwagen zum Termin fahren oder ich kann doch nicht keine Mitarbeiter haben oder vielleicht nur eine studentische Hilfskraft oder sowas. Alles super. So die Kosten so lange wie es geht niedrig halten, um eben in den Genuss zu kommen von, ich habe es geschafft, jetzt auch kleiner Flamme ins dritte Jahr zu kommen, ins vierte Jahr zu kommen, ins fünfte Jahr zu kommen. Und durch jedes weitere Jahr erhöht sich eben die Chance des Erfolges und plötzlich merkst du, krass, so mein Flugzeug ist abgehoben. Jetzt habe ich die Möglichkeit und jetzt habe ich auch ein Use Case, wo es vielleicht Sinn macht, jemanden einzustellen und wo auch das Geld da ist, um jemanden einzustellen und wo auch das Geld da ist, um vielleicht ein kleines Büro zu holen, wenn das nötig ist. Aber so die Geduld zu haben, organisch zu wachsen und den Mut zu haben, auch lange auszusehen, vielleicht nicht wie der Unternehmer, die Unternehmerin, die man sich im Kopf vorstellt, aber wie eine, die die Ökonomie hat, die ersten 3, 4, 5 Jahre zu überleben.
Jetzt hast du jetzt schon ganz oft auch gesagt, hab irgendwie so Restart und so weiter und so fort, Jahresstart. Lass uns doch mal, wie beginnst du dein neues Jahr? Machst du dir irgendwelche Vorsätze? Machst du dir ein Moodboard? Oder was ist so dein Jahreswechselritual?
Ich glaube, das hat sich immer verändert. Ich habe genau diese ganzen Themen mit, nächstes Jahr will ich das und das schaffen. Das gab es auch mal. Ich hatte auch mal eine sehr starke so Erfolgstagebuch-Journaling-Praxis, wo ich täglich Dinge aufgeschrieben habe, die ich mir gewünscht habe und solche Dinge. Und das funktioniert auch sehr gut. Ist einfach momentan nicht so stark in meinem Toolkit, in meiner Werkzeugkiste. Ich glaube, es war Silvester vor 4 oder 5 Jahren, haben wir mit Freunden zusammen gefeiert, haben wir eine Sache gemacht, die war ganz schön. Da haben wir so einfach so Wünsche, Visionen, Ideen, Gefühle, haben wir einfach so auf dem Papier geschrieben und die an so eine Rakete dran gebunden, an die Rakete in die Luft geschossen und einfach so zugesehen, wie diese Vision so in den Himmel getragen wird und dann am Himmel so einen schönen Feuerwerk explodiert. Das war ein ganz schönes Gefühl und das sage ich, weil da ging es weniger um, ein Umsatzziel oder so ein Geschäftsziel, sondern da ging es mehr um ein Gefühl. Und so starte ich auch oder so werde ich auch dieses Jahr oder diesen Jahreswechsel 2023 auf 2024 starten. Eigentlich nur mit einem Gefühl, so wo ich ein Gefühl greifen will von, wovon will ich nächstes Jahr eigentlich mehr spüren? So was, wo will ich nächstes Jahr mehr ja, mehr so rein tunen. Und das kann natürlich alles sein, aber da ist für mich aktuell in meinem Leben, ist da noch ein bisschen mehr zu holen als die reinen Ziele aus der Welt der Zahlen zum Beispiel, weil die Welt der Zahlen ist auch eine unendliche Welt. Also das heißt, das sind auch dann meistens Ziele, mit denen oder die gar nicht so viel Erfüllung schenken, weil die Zahlen oft einfach ja ewig weitergehen und dadurch nicht so in ihrer Natur nicht so leicht sich anfühlen wie genug. Ne, das wäre zum Beispiel ein Gefühl, mit dem man jetzt ja starten könnte. So, ich will wirklich so mal reintun in, was ist eigentlich genug für mich? Lass mich mal fühlen, lass mich mal mehr reingehen in, was reicht mir eigentlich? Und dann zu schauen, was dann mit dem Leben passiert und welche Dinge, zu welchen Dingen man ja sagt, zu welchen Dingen man nein sagt. Also das wäre so ein Beispiel.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Auch nur dieses, so ein bisschen auf sich, dieses Reinfühlen, rein inspirieren lassen, ist ja auch so ein Thema. Wie du es gesagt hast, dieses Zahlen, Daten, Fakten, das ist irgendwann mal, finde ich persönlich, auch so ein bisschen erschöpft. Irgendwann, ob es eine Zahl mehr oder weniger macht, ja dann keinen Lebensunterschied mehr. Ob du jetzt noch mal einen Teil mehr oder weniger kaufst im Leben, das verändert dich ja nicht. Übrigens, genau so ist auch das Excellence Weekend entstanden. Sich einfach mal von anderen Unternehmen wie auch dir inspirieren zu lassen, zu gucken, hey, wo geht die Reise eigentlich hin im kommenden Jahr? Gibt es da vielleicht irgendeinen Impuls, den ich sonst nicht gehabt hätte? Und deswegen meine Frage auch, welchen Impuls wirst du uns am Excellence Weekend denn liefern?
Beim Excellent Weekend möchte ich gern sprechen über die Kraft und das Potenzial jedes neuen Tages. Weil ich finde auch auf der Reise als Unternehmer, als Gründer, als Gründerin gibt es ja immer so diese Ausrichtung hin zum einen großen Ziel. Und dabei vergisst man oft, und so ging es mir auf jeden Fall, man vergisst oft, wie viel Kraft, wie viel Potenzial, wie viel Magie eigentlich jetzt gerade hier heute in diesem heutigen Tag steckt. Also das werde ich versuchen, ein bisschen zu greifen in meinem Vortrag. Und wer schon mal einen Vortrag von mir gehört hat, der weiß, oft geht es eigentlich auch um persönliche Geschichten. Es geht um Dinge, die mir passiert sind, die ich erlebt habe, die ich dann teile. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, dich vielleicht beim Excellence Weekend, wenn du jetzt hier zuhörst, kennenzulernen und diese Geschichten mit dir zu teilen. Weil Geschichten, und das ist ja auch immer was Schönes, und so geht's mir auch, wenn ich als Zuhörender im Publikum irgendwo bin, Geschichten haben so die Kraft, dass sie Kindern dabei helfen, einzuschlafen, aber Erwachsenen dabei helfen, wieder aufzuwachen. Und das ist immer so meine Intention in den Vorträgen, die ich mache, in den Geschichten, die ich erzähle.
Das klingt richtig schön. Ich finde das auch ein richtig schöner Abschluss, finde ich. Matthew, danke schön an der Stelle. An alle, die uns zugehört haben und sagen, oh, das Excellence Weekend kenne ich nicht. Ganz einfach, einfach auf excellence-weekend.de gehen. Zu dem heutigen Zeitpunkt haben wir noch ein paar Karten. 2 Tage in Regensburg, volles Unternehmertum, 1. Tag, 8 Speaker auf der Bühne, die alles so ein bisschen Impulse liefern, wie das Jahr 2024 sein kann und vielleicht sich so ein bisschen aus dem Alltag auch rausholt, wenn man sich vielleicht vom Alltag zu sehr fesseln lässt, beziehungsweise auch vielleicht sich Inspiration holen in Zeiten, wo es vielleicht auch ganz, ganz nötig ist. Am 2. Tag haben wir den Netzwerkbrunch. Das ist ein ganz gemütliches Beisammensein, in Anführungszeichen gemütlich, denn es geht ganz klar darum, neue Kontakte zu machen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, sich vielleicht die eine oder andere Geschichte auch zu hören, sich inspirieren zu lassen. Also 2 Tage geballtes, ich finde fast auch Motivation. Also wenn du Lust hast, schau einfach vorbei. Ansonsten hoffe ich, hat dir die Podcast-Folge wie immer gefallen. Lass gerne 5 Sterne da, Support ist kein Mord. Und sollte dir die Folge nicht gefallen haben oder du hast vielleicht Wunsch oder eine Idee, was mal in einer der nächsten Folgen besprochen werden kann, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@markus-mensch.de und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, kein Erfolg ist eine Absicht. Bis dahin immer schön erfolgreich bleiben.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht, der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de. Das war Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.